ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Christian Buttgereit.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ich nehme es mal vorweg, wir duzen uns unter Kollegen einfach so üblich und fühlt sich irgendwie auch natürlicher für uns an. Wie geht's dir?
Mir geht's gut, ich bin gestern Abend schon in Stuttgart angekommen. Das ist von Mainz, wo ich im Moment bin, nicht allzu weit weg. Aber es ist schön, einfach durch das morgendliche Stuttgart ein bisschen gelaufen zu sein und jetzt bei dem Studio zu sitzen.
Genau, du bist hier, weil wir über die Wahl in der Türkei sprechen wollen. Wohin steuert die Türkei? Was ist zu erwarten von 5 weiteren Jahren Recep Tayyip Erdogan? Du warst bis 2021 Korrespondent in der Türkei für den ARD-Hörfunk. Und jetzt bist du wieder in Mainz. Was machst du da jetzt gerade?
In Mainz mache ich eigentlich das Gleiche wie vorher, nämlich Landespolitik Rheinland-Pfalz. Das klingt erstmal vielleicht weniger spannend als Korrespondent für Türkei, Iran, Griechenland und Zypern.
Bisschen ehrlich gesagt.
Aber es ist trotzdem ganz interessant. Also da gab es ja die Flutkatastrophe im Ahrtal vor fast 2 Jahren jetzt mit vielen Todesopfern. Das Ganze wurde aufgearbeitet zum Landtag mit einem Untersuchungsausschuss. Es gab 2 Ministerrücktritte im Zusammenhang. Also das war schon auch sehr interessant. Von daher, ich sag mal, bin ich, glaube ich, aus dem sehr trubeligen Istanbul zwar in das ruhigere Mainz gekommen, aber beruflich wird auch da was geboten und gefordert.
Also bist auch viel beschäftigt. Warst du jetzt auch wegen der Türkei-Wahl viel beschäftigt in letzter Zeit und gefragt?
Ja, durchaus. Also ich teile nicht das Schicksal mancher Korrespondenten, die zurückkommen und sagen, ja, meine Expertise aus dieser Korrespondentenzeit ist zu Hause nichts mehr wert, sondern ich hatte schon mal auch Auftritte bei uns im Fernsehen zum Thema Iran, aber jetzt eben auch zur Türkei-Wahl häufiger und habe eben auch das Glück, dass ich nochmal zur Vertretung dann auch in meinen alten Wirkungskreis durfte in die Türkei. Und von daher bin ich jetzt gerade in dieser Wahlthematik dann auch tatsächlich nochmal gefragt worden. Das ist natürlich ganz schmeichelhaft.
Und das ist gut.
Erleichtert den Übergang.
Davon wollen wir auch profitieren. Wir erhoffen uns natürlich von deiner Expertise ein bisschen eine Einschätzung jetzt auch. Wo geht's hin in Zukunft? Am Samstag wurde der Präsident vereidigt. Der alte ist der neue Präsident, Recep Tayyip Erdogan. Viele Staats- und Regierungschefs waren da, unter anderem Viktor Orban aus Ungarn. Und wen sieht man da noch? Den Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder nebst Ehegattin Soyon Schröder. Kim, was hast du da als erstes gedacht, als du es gesehen hast?
Ich musste schmunzeln. Ich meine, der passt natürlich in die Reihe der anderen Gratulanten, die vor Ort waren, aber er hatte keine offizielle Mission dort. Bei der letzten Amtseinführung von Erdogan war er ja noch der Gesandte der Bundesrepublik, von daher hatte das ja auch einen Grund, dass er da war. Diesen Job hatte jetzt Christian Wulff, der ehemalige Bundespräsident, übernommen. Dass Schröder da sitzt, ich meine, Schröder, den man eben als Kumpel von Putin kennt, dass der nun auch bei Erdogan in der Amtseinführung sitzt, das ist schon ein bisschen gruselig.
Aber das ist doch interessant. Also niemand berichtet über Christian Wulff, der offiziell als Gesandter dorthin fährt. Alle reden jetzt nur noch über Schröder.
Ja, das ist halt so, weil Schröder natürlich im Rampenlicht steht, während Christian Wulff eigentlich schon eine lange Verbindung zur Türkei hat, der sehr gut befreundet ist, auch mit dem ehemaligen türkischen Staatspräsidenten Abdullah Gül, also der auch wirklich viel in der Türkei ist, ohne dass jemand darauf groß achtet. Aber Schröder ist natürlich eine Reizfigur und dass der da jetzt bei der Amtseinführung eines Autokraten sitzt, überrascht einerseits nicht, aber man reibt sich da schon die Augen.
Überhaupt, also wie würdest du es einschätzen? Also was wird denn jetzt als erstes passieren? Jetzt die Vereidigung durch, jetzt beginnt sozusagen der politische Alltag wieder in der Türkei. Was wird der Präsident als erstes machen?
Das ist eine schwierige Frage. Er hat ja ganz unterschiedliche Signale auch ausgesendet, sowohl in seiner Siegesrede vom Balkon in Ankara von der Parteizentrale, als auch jetzt bei der Amtseinführung. Also da ging es von eher, ich sag mal, Drohgebärden auch gegen politisch Andersdenkenden bei der Amtseinführung zu eher versöhnlicheren Tönen jetzt. Und deshalb gibt es noch nicht eine ganz klare Linie, was wird er als erstes machen. Aber was schon mal klar ist, er muss eben die Türkei schon irgendwo verändern. Er muss sie voranbringen. Das Land hat große wirtschaftliche Probleme. Da muss er ran, sonst droht eben auch eine Schlappe bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr. Und da gibt es, glaube ich, schon die ersten Anzeichen, dass er das jetzt auch ernst nimmt.
101 Salutschüsse gab es am Samstag in Ankara bei der Vereidigung des alten und neuen Staatspräsidenten von Recep Tayyip Erdogan in der Türkei. SWR1-Leute mit dem Ex-ARD-Hörfunk-Korrespondenten für die Türkei, mit Christian Buttgereit. Schauen wir mal auf die Wahl. Was hast du als erstes gedacht, als der zweite Wahlgang vorüber war und klar wurde, Erdogan hat gewonnen?
Es hat mich ehrlich gesagt nicht so überrascht. Also es gab ja vor dem ersten Wahlgang doch viele Umfragen, die den Oppositionsführer bzw. das Oppositionsbündnis vorne gesehen haben. Ich fand das erstaunlich, dass die Umfragen so positiv Richtung Opposition waren. habe mich dann aber so ein bisschen von der ganzen Euphorie dieser Oppositionsanhänger so ein bisschen auch mitnehmen lassen, zu sagen, okay, vielleicht ist es ja doch die Zeit für einen Wechsel gekommen. Dass es nun wieder Erdogan würde, war nach dem ersten Wahlgang eigentlich klar. Die Frage war, mit wie viel Prozent schneidet er ab? Und da finde ich diese rund 52%, die er geholt hat im zweiten Wahlgang, relativ schwach. Und ich glaube, das ist für Erdogan auch ein Thema jetzt für die nächste Zeit, dass er diese Macht, die ja doch ein bisschen wackelig ist, konsolidieren muss. Er sieht, die Hälfte der Bevölkerung oder knapp die Hälfte der Bevölkerung ist gegen ihn. Das war vorher auch schon so, aber ist durch diese Wahl einfach nochmal sichtbar geworden. Und deshalb hat er eigentlich zwei Möglichkeiten zu sagen, ich gehe auf diese andere Hälfte der Bevölkerung auch zu, so wie er das auch bei seiner Amtseinführung jetzt ein bisschen angekündigt hat. Und gleichzeitig verbunden aber auch mit dem Appell an die Opposition, jetzt auch mal den Wahlkampf sein zu lassen und versucht sie zu integrieren. Oder aber, und das war ja eher das, was dann bei seiner Balkonrede nach der Wahl war, dass er der Opposition gedroht hat. Und ich glaube mal, er versucht diese Macht zu konsolidieren, indem er im Inneren einfach die Leute noch ein bisschen enger an die Leine nimmt und die Daumenschrauben noch ein bisschen mehr anzieht, was Rechtsstaatlichkeit und Opposition anbelangt. Nach außen wird man davon vielleicht nicht so viel spüren.
Ja gut, also du sagst jetzt, er ist auf die Opposition zugegangen. Andererseits gab es natürlich auch eine Menge Häme in Richtung Opposition, in Richtung Kılıçdaroğlu zum Beispiel. Da hat er schon gesagt, so bye bye, geh mal nach Hause. Es gab schon auch so diese Rhetorik. Und er hat natürlich auch gleich angekündigt, zum Beispiel politische Gegner wie den HDP-Politiker Demirtas, die bleiben im Gefängnis. Also er hat schon gleich klar gemacht, also von mir ist keine Änderung zu erwarten. Keine, sage ich mal, milde Politik zu erwarten.
Das war auch meine erste Reaktion nach der Wahl, dass ich dachte, es ist total bitter für eben Leute wie Selahattin Demirtas oder wie Osman Kavala, den Kulturförderer, die seit Jahren im Gefängnis sitzen und eigentlich nichts gemacht haben außer ihrem Job, dass die jetzt keine Chance haben, da in den nächsten Jahren rauszukommen. Das ist extrem bitter und es betrifft ja nicht nur sie, sondern eben auch noch eine Reihe von anderen Leuten, die wir nicht kennen, weil sie nicht so prominent sind. Mhm. Und da ist natürlich von Versöhnung im Moment überhaupt keine Spur. Von daher wird Erdogan sagen, jeder, der meine Politik mitmacht, mein Verständnis von Staat, der ist willkommen, der darf da mitmachen, aber Opposition ist eigentlich nicht erwünscht. Und er wird versuchen natürlich, diese Opposition weiter zu spalten, was ja nach der Wahl ein Stück weit auch schon automatisch passiert ist, indem sich dieses Sechserbündnis mehr oder weniger aufgelöst hat.
Ja, spalten ist auch ein gutes Stichwort. Also immerhin hat ja Kılıçdaroğlu, der Oppositionskandidat, im zweiten Wahlgang nochmal 4% zulegen können im Vergleich zum ersten. Trotzdem, klar, Erdogan hat klar gewonnen, die Wahl. Wie gespalten ist denn jetzt die türkische Gesellschaft auch? Also was wird da passieren? Weil die Enttäuschung bei den Oppositionsanhängern, die ist ja riesig.
Die türkische Gesellschaft ist seit Jahren extrem gespalten. Erdogan hat das immer weiter vorangetrieben. Also ich kenne noch Zeiten in der Türkei, Ende der 80er war das, wo die Leute zwar auch, ja, es gab diese beiden Lager, aber die waren noch nicht so verfeindet. Man hat miteinander noch mehr gesprochen, ist mehr miteinander umgegangen. Das hat sich extrem verhärtet, vor allen Dingen nach dem gescheiterten Militärputsch 2016, wo die Leute auch wirklich Angst bekommen haben, Dinge zu sagen. Also ich erinnere mich an Zeiten, da haben sich die Leute von Balkon zugerufen, was sie gewählt haben und was sie verdienen. Das würde heute keiner mehr machen, weil jeder Angst hat. Mhm. Und diese Spaltung in Pro und Contra Erdogan, die ist jetzt natürlich nochmal sichtbar geworden, sie ist schon immer da, aber es ist eben auch die Furcht, ich sag mal, der moderateren Leute jetzt zu denken, dass sie möglicherweise noch mehr unterdrückt werden, dass sie gar nicht mehr unbedingt Teil dieser Gesellschaft sind, wie Erdogan sie jetzt geformt hat. Mhm. Und was ja auch dazu führt, dass viele dafür die Türkei verlassen wollen, wenn sie können.
Seit etwas über einer Woche ist klar, der Präsident Recep Tayyip Erdogan bleibt für weitere 5 Jahre im Amt. Von Unregelmäßigkeiten bei beiden Wahlgängen ist die Rede immer wieder in unterschiedlichen Intensitäten. Da ist zum Beispiel von Umetikettierungen von ganzen Säcken von Stimmen die Rede im großen Stil, gerade in den Erdbebengebieten, also im Osten des Landes, im Südosten des Landes. Was wissen wir da?
Also es gibt diese Umetikettierung, es gab aber auch Fälle, wo die Wahlergebnisse auf Listen eingetragen werden mussten und da einfach falsche Zahlen eingetragen wurden. Also die Zahlen sind dann mal verrutscht, zum Beispiel von der eher kurdisch orientierten Linkspartei zu der nationalkonservativen oder rechtsextremen MHP. Da sind Zahlen falsch übertragen worden, das ist das eine, was wir wissen. Dann
da mussten ja sogar Abgeordnetenpositionen zurückgegeben werden.
Richtig, genau, das ist dann zumindest ja auch so anerkannt worden. Dann gibt es aber viele Fälle, wo die Wahlbehörde eben gesagt hat, nee, das ist schon richtig, auch wenn da Stempel auf diesen Wahlzetteln fehlten. Es gab in der Erdbebenregion eben auch den Verdacht, dass Menschen, die als vermisst gelten, beziehungsweise die offiziell noch nicht für tot erklärt wurden, dann doch noch wählen konnten. Also Menschen, die unter den Trümmern letztendlich geblieben sind. Zumindest wenn deren Pässe dann aufgefunden wurden, dann gab es die Möglichkeit, sich damit zu registrieren, damit zur Wahl zu gehen. Das wird alles wohl nicht wahlentscheidend gewesen sein, dass zumindest sagen die Wahlbeobachter, auch der OSZE, die da waren. Aber es gab eben auch andere Manipulationsversuche. Also zum Beispiel habe ich eine Freundin, die ist als Wahlbeobachterin auch in ein Wahllokal von Istanbul gegangen, ist da angemeldet gewesen. Sie wurde erstmal nicht reingelassen in das Wahllokal. Dann musste die Polizei dazukommen, die mussten dann irgendwie klären, ja, sie darf dann doch da rein. Dann hat man ihr gesagt, stell dich da in die Ecke. Und irgendwann nach Stunden hat sie dann zumindest mal erreicht, dass man ihr auch einen Stuhl angeboten hat und sie eben dann auch ihrer Aufgabe als Wahlbeobachterin nachgehen konnte. Und ich sag mal, das schon in Istanbul, wo es vielleicht auch die Öffentlichkeit noch ein bisschen mehr drauf guckt. Mhm. In anderen Landesteilen dürfte das weitaus schwieriger gewesen sein. Und wir haben ein Beispiel von einer türkischen Fernsehsendung, von einem Fernsehprogramm Ahaber, das ist sehr Erdogan-nah. Die haben den Leuten erklärt, wie sie wählen müssen, haben praktisch den Wahlzettel gezeigt im Fernsehen. Auf der einen Seite siehst du eben Erdogan mit Bild und dem Namen und der Moderator zeigt quasi mit einem Zeigestock da drauf, da müsst ihr das Kreuz machen, beziehungsweise diesen Ja-Stempel, Wettstempel draufdrücken. Und auf der anderen Seite, da war der Gegenkandidat gar nicht abgebildet, da stand einfach nur quasi ein Symbol und dann anderer Kandidat.
Ja. So. Also diese mediale Übermacht des amtierenden Präsidenten von Erdogan, die war ja bekannt im Vorfeld. Allerdings diese Wahlmanipulationen, das sind ja schon, sag ich mal, schwerwiegende Geschichten. Trotzdem glaubst du, dass das auf die Gesamtwahl dann doch wenig Einfluss hatte? Weil überraschenderweise ist ja doch ein relativ moderates Urteil gefällt worden von den internationalen Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachtern.
Also selber kann ich da ja auch nur wenig glauben, außer eben das, was die Wahlbeobachter da an Erkenntnissen haben, dass es eben Manipulationen waren, aber die wohl nicht im ganz großen Stil. Mhm. Das Wahlergebnis ist natürlich relativ knapp. Und wenn man diese ganzen Faktoren zusammennimmt, wie beispielsweise eben diese Manipulationen, die es ja offenbar gegeben hat, dann diese Wahlergebnisse auch aus dem Ausland, aus Deutschland zum Beispiel, eben sehr viele gegen Erdogan, für Erdogan gestimmt haben. Wenn man das als rausrechnen würde, dann wäre es einfach noch knapper. Aber man kann es nicht rausrechnen. Es ist eine Wahl nach diesen Regeln gewesen. Und ich glaube, noch schwerwiegender als Manipulationen jetzt während des Wahltages sind eben, wie du schon sagtest, die Medienmacht, die Erdogan hat, dass er dieses Land unter Kontrolle hat. Und dass natürlich er auch mit Dingen gespielt hat, mit Ängsten im Grunde genommen. Also er hat ja die Themen Terrorismus und Religion sehr stark in die Wahl eingebracht. Und alle Gegner ja schon mal als Terrorist erklärt. Er hat ja auch ein Video gezeigt, was dann den Oppositionskandidaten Kemal Kılıçdaroğlu mit einem PKK-Führer zusammen gezeigt haben soll. Das Video war gefälscht. Das hat dann Erdogans Wahlkampfteam auch eingeräumt. Das hat ihm trotzdem auch nicht geschadet. Mhm. Und die religiösen Karte lässt sich auf dem Land vor allen Dingen gut spielen. Und da war es eben so, dass Kılıçdaroğlu eben diffamiert wurde als Alevit, also kein richtiger Moslem sei. Und dass eben diese muslimische Mittelschicht, die seit Erdogan entstanden ist, fürchtete, dass es für sie dann wieder schlechter wird, dass sie manche Rechte wieder verlieren. Beispielsweise das, was Erdogan ja ermöglicht hat, studieren mit Kopftuch.
Die CHP ist ja im Gegensatz zu anderen sozialdemokratischen Parteien, also die Opposition dort, eigentlich keine richtige Arbeiterpartei, sondern eher so eine Partei, die eher so einem intellektuelleren Milieu, gebildeteren Milieu zugeordnet wird. Das heißt, Erdogan konnte eigentlich eher auf dem Land, sage ich mal, bei den ohne Wertung jetzt einfacheren Mitbürgerinnen und Mitbürgern eher punkten.
Genau, bei diese alte Klassentrennung, wie sie bei uns vielleicht ja mal gegolten hat, die kann man so auf die Türkei nicht übertragen, sondern man hat zwei Lager. Dieses kemalistische Lager, also diese Atatürk-Anhänger quasi, also einer säkularen Türkei, die sehr nach Westen orientiert ist, und eben die Erdogan-Anhänger, die eher religiös-konservativ sind und sich eher auch den arabischen Staaten näher fühlen. Das ist, glaube ich, so die Demarkationslinie. Und dazwischen gibt es eben wenig Bewegung. Man gehört der einen oder anderen Gruppe an. Ein Kollege sagte mal so schön, Politik ist in der Türkei wie Fußball. Du wirst praktisch mit einem Club geboren und zu dem stehst du in guten und in schlechten Zeiten.
Du warst 5 Jahre lang Korrespondent für die ARD von 2016 bis 2021. Wir haben vorhin gesprochen über unfaire Wahlen. Trotzdem ein klarer Sieg, muss man jetzt am Ende sagen, für den amtierenden Staatspräsidenten, für Recep Tayyip Erdogan. Trotz dieser Unfairness hat er trotzdem einen sehr breiten Rückhalt in der Bevölkerung, kann man das so sagen?
Würde ich nicht sagen. Einfach, er hat bei zwar der knappen Mehrheit einen breiten Rückhalt der Bevölkerung, und so war das Wahlverhalten ja auch, dass man zu Erdogan steht, auch wenn die wirtschaftliche Lage im Land sehr dramatisch ist. Aber knapp die Mehrheit ist eben gegen ihn und das wird natürlich auch sich auf die Politik der nächsten Jahre auswirken.
Die Türkei ist ein großes Land, zwischen Europa und Asien gelegen, geopolitisch, geostrategisch von enormer Bedeutung. Für uns von hier aus immer ganz schwer nachzuvollziehen. Ich glaube, wenn man ein paar Jahre da war, so wie du, dann kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen die Essenz der Türkei in so einem kurzen Abriss mal erklären, damit wir vielleicht ein bisschen besser verstehen, was passiert, was geht da eigentlich ab?
Ja, die Türkei ist eben nicht nur Istanbul. Istanbul ist so ein kleines Abbild der gesamten Türkei, das stimmt schon. Die Türkei ist eben auch nicht nur die Urlaubsregion an der Westküste, an der Südküste, wo wir vielleicht gerne hinfahren, die wir kennen, wo wir sagen, hey, das ist doch alles relativ liberal hier. Die Türkei ist einfach viel Land, viel Fläche. Auf diesem Land gibt es aber auch immer noch große Städte. Von daher werden die Wahlen auch eher auf dem Land gewonnen. Und wenn man sich das Wahlverhalten anguckt, dann hat man so die großen Metropolen im Westen und die Küste runter, hat man eigentlich nur Land, was eben von der Opposition dominiert wird, wo Erdogan eigentlich keinen Fuß an die Erde bekommt. Im Inland und am Schwarzen Meer und ganz im Osten ist das anders. Im Osten sind ja die kurdischen Regionen. Da teilt sich das ein bisschen auf. Da gibt es eben Kurden, die auch mit der Opposition bisher hadern, weil auch diese führende Oppositionspartei, die CHP, bisher auch nicht besonders kurdenfreundlich war in ihrer Geschichte. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Da wurden im Wahlkampf eben auch, ich sag mal, Versprechungen gemacht oder wurde die Hand gereicht. Das wurde auch sicherlich gutiert in den einigen Fällen. Aber es gibt eben auch konservative, islamisch-konservative Kurden. Da gibt es ja auch eine Partei, die Hüderpar, die sich dann Erdogans Bündnis angeschlossen hat. Mhm. Also die Türkei ist ein gespaltenes Land, auch in diesem Konflikt Stadt-Land, wobei eben Land schon, ich sag mal, auch 50 Kilometer hinter der Küste anfängt oder manchmal auch 2 Kilometer hinter der Küste, aber wo man eben eine sehr konservativ und auch sehr islamisch geprägte Bevölkerung hat.
Ja, du hast die kurdische Minderheit schon angesprochen, die Situation dieser Minderheit, die sind ja immerhin knapp 19% der Bevölkerung, aber mitnichten auch eine homogene Masse, sondern sehr heterogen. Also wie kann man zum Beispiel erklären, dass Erdogan in den Erdbebengebieten teilweise sehr, sehr hohe Zustimmungswerte hatte, in anderen Teilen der Erdbebengebiete aber sehr, sehr niedrige Zustimmung. Also wie kommt das zustande?
Die niedrige Zustimmung, die bezieht sich dann eher auf Erdbebengebiete tatsächlich mit einer kurdischen Bevölkerung oder einer mehrheitlich kurdischen Bevölkerung, die tendenziell eher links wählen, die vorher auch nicht unbedingt Erdogan gewählt hätten. Und da, wo er seine Hochburgen hatte, in den Erdbebengebieten, beispielsweise um Karamanmaraş, da hat er schon ein paar Prozent verloren, aber nicht viel. Das ging dann zum Teil von 75 auf 70. Aber da stehen die Leute nach wie vor hinter Erdogan und die kämen nicht auf die Idee, die Opposition zu wählen. Und wählen gehen ist so eine oberste Bürgerpflicht in der Türkei, deshalb war die Wahlbeteiligung entsprechend hoch. Also man sagt auch nicht, man wählt dann nicht Erdogan, sondern man wählt ihn vielleicht trotzdem, weil man eben auch ihm glaubt und dem, was er sagt. Also beispielsweise die Wirtschaftskrise, die kommt halt aus dem Westen und sagt auch, seht her, Europa, die haben selbst Inflation und das Erdbeben kam von Gott.
Eine Wahlbeteiligung in der Türkei, von der wir hier nur träumen können. Diese harte Haltung gegenüber der kurdischen Minderheit. Also Erdogan bekämpft die PKK, den militanten Arm der kurdischen Befreiungsbewegung, würde ich es jetzt mal nennen, oder sage ich da was völlig Falsches?
Ja, die PKK wird gerne so ein bisschen romantisiert, also das sollte man nicht machen. Das ist keine Folkloregruppe, sondern das ist eine Terrororganisation, die in Europa und den USA als solche ja auch anerkannt ist. Also die tatsächlich mit harten Bandagen kämpfen, die auch in sowas wie Drogen- und Waffenhandel involviert sind.
Na, worauf ich hinaus will, ist ja dieser ganz unterschiedliche Wahrnehmung auch in der Türkei. Viele sagen ja, der Erdogan ist überhaupt kein Feind der Türken, das ist ein Kurdenfreund sogar, kein Feind der Türken, Kurden, sondern jemand, der in seiner Regierung auch viele kurdischstämmige Politiker hat. Er hat jetzt ein ganz neues Kabinett zusammengestellt.
Also Erdogan ist per se nicht Feind der Kurden, sondern er nutzt die Kurden da, wo er sie gebrauchen kann. Es gab Friedensverhandlungen unter Erdogans Regentschaft 2015 eben mit den Kurden. Dann hat als Resultat aber die kurdische Partei HDP quasi Erdogan die absolute Mehrheit vermasselt. Seitdem war es mit dem Frieden vorbei, dann wurden die Kurden bekämpft. Also Erdogan geht da sehr pragmatisch vor in seinem Sinne. Und wo ihm die Kurden nützen kann, natürlich, da geht er auf sie zu. Mhm. Aber dieses Stigma Terrorismus, das ist eben sehr tief. Das kann man eben auf große Bevölkerungsschichten letztendlich ziehen, die auf der politisch anderen Seite stehen. Das sind die Kurden. Das ist natürlich die Gülen-Bewegung, die für den Putschversuch 2016 verantwortlich gemacht wird. Und das sind eben auch viele Oppositionspolitiker.
Von 2016 bis 2021 war er Hörfunkkorrespondent für die ARD im Auslandsstudio in Istanbul. Kennt die Türkei, hat aber auch über Griechenland, Libyen, Syrien und aus dem Sudan berichtet. Christian, ich sag's nochmal vorab, wir duzen uns einfach unter Kollegen. Ist aber eine abenteuerliche Mischung.
Ja, das ist eine abenteuerliche Mischung, die sich aber auf verschiedene Studios verteilt sozusagen. Also in Istanbul waren wir zuständig eben für Türkei, Iran, Zypern, anfangs auch noch für Griechenland, Sudan, Libyen und so weiter. Das kam dann später, als ich dann eine Vertretung in Kairo gemacht hatte, was ja auch ein sehr interessantes und sehr großes Berichtsgebiet hat.
Ja, du warst insgesamt viel im Ausland, auch schon vor der Zeit im Studio in der Türkei. Kannst du dich an deinen ersten Auslandseinsatz noch erinnern?
Der erste Auslandseinsatz ging tatsächlich an die syrische Grenze. Das war, als der Bürgerkrieg in Syrien begann. Und ich dann mit einer freien Stringerin, also einer Frau, die für uns übersetzt und Kontakte herstellt und so runtergefahren bin und dann mit einem Leihwagen an die Grenze. Und wir standen auf einem Hausdach, von wo man dann quasi den Rauch der Geschütze sehen konnte, aber vielmehr auch nicht. Aber da kamen dann Leute, Flüchtlinge aus Syrien über die Grenze dann und die hatten sich überwiegend in einem Haus dort versammelt. Vor dem Haus standen irgendwie 10.000 Schuhe und da drin war sowas wie ein informelles Pressezentrum sozusagen. Die haben uns dann halt ihre Videos gezeigt, die sie dann gemacht haben aus Syrien, wo eben Assad dann eben angefangen hatte, die Häuser zu bombardieren und so weiter.
Diese schrecklichen Videos, die dann auch überall im Internet über Jahre kursierten. Gab es denn von diesen ganzen Ländern, die du gesehen hast, aus beruflichen Gründen, gab es da eins, das es dir besonders angetan hat? Also ich nehme an, die Berichterstattung in Syrien, die war besonders schwierig auch, ne? Weil es ja sehr belastend ist.
Da war ich ja quasi nur auf der türkischen Seite, habe eben diese Eindrücke da mitbekommen. Das war sehr belastend. Zur Türkei habe ich schon eine emotionale Beziehung, eigentlich seit, also vor der Korrespondentenzeit, weil ich einfach auch schon viel hingereist bin, bin einmal mit dem Fahrrad von Deutschland in die Türkei geradelt und so. Also das ist natürlich schon mehr als nur das Berufliche, aber einer der prägendsten Einsätze war tatsächlich dann an der türkisch-syrischen Grenze. Ich war mit einem Stringer unterwegs auf der türkischen Seite und wir haben dort Familien aufgesucht, deren Kinder für die YPG, also für die Syren für die Kurden auf der syrischen Seite gekämpft haben gegen den Islamischen Staat. Und das war eine Sache, die für uns aus westlicher Sicht durchaus positiv war, dass sie eben diesen schrecklichen Islamischen Staat bekämpft haben. Und das haben viele aus der Region getan, weil sie sich sowieso, ich sag mal, auch der kurdischen Sache sehr nahe fühlen, auch weil die türkische Regierung diese Region in der Regel im Stich lässt. Dann hatte sich das Blatt aber gewendet, als dann die Türkei plötzlich in Syrien mitgemacht hat in diesem Krieg. Und das heißt, diese jungen Leute, die dort rübergegangen sind, um, ich sag mal, für die gerechte Sache zu kämpfen, standen plötzlich ihrer eigenen Armee, ihres eigenen Heimatlandes gegenüber und kämpften plötzlich gegen die Türkei, was sie nie wollten. Und wir waren dort bei Familien, die sagten, ja, wir haben unsere Tochter gesehen, also lange nicht gesehen, sie ist dann rübergegangen. Irgendwann haben wir im Fernsehen einen Bericht gesehen, im kurdischen Fernsehen, über eine Frauenbrigade, die sie angeführt hatte. Und dann haben wir es von ihr wieder erfahren nach einem türkischen Luftangriff, bei dem sie dann gestorben ist.
Das sind natürlich Geschichten, die man so schnell nicht vergisst. Du warst ja auch gerade in der Zeit da, du hast über Syrien berichtet, als tatsächlich massive Bombenangriffe auch auf syrische Städte, auch durch Russland durchgeführt wurden. Hättest du das gedacht? Du bist ja 1967 in Ostwestfalen geboren, hast erstmal Koch gelernt.
Genau.
Hättest du damals gedacht, dass du solche Sachen mal irgendwann machen würdest? War das für dich schon immer klar?
Nee, ich habe davon geträumt, das zu tun. Ich war also fleißiger Hörer vom WDR 2 Mittagsmagazin. Das war damals so der Leib- und Magensender, mit dem ich groß geworden bin, der mir auch das Bild so von Radiojournalismus vermittelt hat. Fand das total spannend, was die Korrespondenten aus aller Welt berichteten. Fand das für mich aber erstmal außer Reichweite und dann kam das doch immer näher.
Die dritte Amtszeit Recep Tayyip Erdogans wird keine leichte werden. Die Gesellschaft ist gespalten. Erdogans Wirtschaftspolitik ist hoch umstritten. Christian Butgereit in SWR 1 Leute, ehemaliger ARD-Türkei-Korrespondent. Die türkische Lira, die ist nach dem Wahlsieg Erdogans gleich mal auf Talfahrt gegangen. Ihm wird ja wegen seiner Zinspolitik unter anderem die Verantwortung für die schlechte wirtschaftliche Lage in der Türkei zugerufen. Warum sollte ausgerechnet er jetzt das wieder umkehren?
Weil es einfach in die Sackgasse geführt hat, weil diese unorthodoxe Zinspolitik, die Erdogan fährt, also der sagt, hohe Inflation wird bekämpft mit niedrigen Zinsen, was gegen die allgemeine Lehrmeinung ist, weil das nicht funktioniert hat. Die Lira wurde massiv gestützt, die Devisenreserven der Zentralbank sind erstmals ins Negative gerutscht jetzt. Also die Türkei hat kein Geld mehr. Also hätte die Opposition die Wahl gewonnen, hätte Erdogan ihr wahrscheinlich einen relativ schlecht aufgestellten Haushalt, einen katastrophal aufgestellten Haushalt hinterlassen. Jetzt muss er damit selber klarkommen. Und deshalb scheint er tatsächlich auch eine Kehrtwende in der Finanzpolitik einzuleiten. Wir haben das gesehen bei der Vereinigung seines neuen Kabinetts. Da hat er Mehmet Şimşek zurückgeholt. Das ist jemand, der war schon mal in der Türkei für die Finanzen zuständig. ist dann aber im Streit mit Erdogan auch gegangen, weil er eben auch Erdogans Einfluss auf die Zentralbank nicht mittragen wollte.
Und Erdogan hat ihm vorgeworfen, die betrogen zu haben, auch mal in der Rede, die man sich angucken kann, auch noch im Netz.
Ja, ja, genau. Also aber Mehmet Şimşek ist halt jemand, der als Chefökonom bei Merrill Lynch war, der bei einer Tochter der Deutschen Bank gearbeitet hat, bei UBS in New York. Also der international auch sehr angesehen ist und der auch nicht einfach so zurückkommt, wenn Erdogan das sagt, sondern wird ganz klar gesagt haben, ich will hier einen vernünftigen finanzpolitischen Kurs. Und er hat eben auch bei seiner Vorstellung als neuer Finanzminister gesagt, die Türkei sei jetzt auf dem Weg zur Rückkehr zur Rationalität. Und das kann nur heißen, eine Zinspolitik, wie Erdogan sie bisher eben abgelehnt hat. Aber das heißt natürlich auch, wenn die Zinsen tatsächlich steigen, zieht das zwar einerseits vielleicht mehr Kapital aus dem Ausland an, aber das Leben wird für die Menschen teurer, der Wirtschaftsmotor wird weiter abgewürgt. Das dürfte eine harte Zeit für die Türkei werden, auch für die Menschen, die Erdogan jetzt gewählt haben.
Inflation in der Türkei, genau, also die Prognosen sind da ja eher negativ, also ein richtiger wirtschaftlicher Umschwung, der wird dem Präsidenten aktuell nicht zugetraut. Stichwort neues Kabinett, Außenminister wird der Ex-Geheimdienstchef Hakan Fidan, der ersetzt den langjährigen Außenminister Çavuşoğlu. Was bedeutet das jetzt für die Ausrichtung der Außenpolitik, weil das ist ja was, das betrifft eigentlich alle.
Ja, ganz interessante Personalie, finde ich. Also Çavuşoğlu kennen wir ja noch so als den Außenminister, der immer sehr breitbeinig aufgetreten ist und auch kein Blatt vor den Mund genommen hat, der die Türkei 10 Jahre vertreten hat im Ausland. Auch in so schwierigen Zeiten eben. Wir erinnern uns an die Konflikte mit Griechenland, um Ressourcen im Mittelmeer. Wir erinnern uns natürlich an die Flüchtlingspolitik. Alles hat Çavuşoğlu auch nach außen natürlich verkauft als Erdogans Politik. Dass er jetzt nicht mehr im Kabinett ist, ist sehr interessant. Er ist weiterhin als Abgeordneter im Parlament. Und Hakan Fidan, der ehemalige Geheimdienstchef, rückt jetzt als Außenpolitiker nach. Fidan hat zum Beispiel eine Rolle gespielt bei Geheimverhandlungen, die der türkische Staat unter Erdogan schon mal mit der PKK, also mit der kurdischen Terrororganisation, geführt hat. Fidan war aber auch zuständig für die Verfolgung eben der Oppositionellen nach dem Putschversuch 2016. Also ist ein interessanter Mann, der auch zuständig sein wird, zum Beispiel, wenn es darum geht, Flüchtlinge wieder nach Syrien zurückzuführen. Die Opposition hat ja gesagt, wir schmeißen alle sofort raus. Erdogan.
Sagen sagt, ja viele, dass das eher zu ihrem Nachteil war, dass sie das gemacht haben, diese Kehrtwende.
Ja, also ich glaube, damit hat man vom linken Rand auf jeden Fall Leute verprellt. Und Erdogan selber will ja auch wieder Flüchtlinge in Syrien ansiedeln, zum Beispiel in Zonen, die die Türkei dort besetzt hat. Das will Assad nicht. Also da wird man mit Assad reden müssen. Auch dafür wird Hakan Fidan zuständig sein. Und im Gegensatz zu Çavuşoğlu, der eben eher mit der Brechstange unterwegs war, ist Hakan Fidan vielleicht eher so derjenige, der dann Außenpolitik ein bisschen mehr mit dem Florett betreibt. Das könnte dann eben auch interessant werden, wenn es möglicherweise um Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine geht und um Waffenstillstandsverhandlungen, dass die Türkei dort vielleicht eine Rolle spielen könnte, was jemand ja mit diesem Geheimdienst-Background vielleicht etwas besser kann als ein poltern auftretender Außenminister.
Hat sie ja beim Getreideabkommen schon gespielt, eine Rolle, die Türkei. Vielleicht noch eine kurze Antwort dazu. Eine Vereinbarung zur Regulierung der massiven Flüchtlingsströme in die EU ist eigentlich ohne die Türkei nicht denkbar. Viele sagen, das geht besser mit Erdogan.
Die Opposition war da sehr laut. Sie hat das sehr populistisch ausgenutzt. Man weiß nicht, was es in der Praxis bedeutet hätte. Ich sag mal, jede Regierung der Türkei ist der Türkei dort am nächsten sicherlich. Und da geht es auch darum, natürlich den Preis dafür in die Höhe zu treiben, dass man die Flüchtlinge weiterhin quasi von den europäischen Grenzen fernhält.
Christian Buttgereit ist in SWR 1 Leute, SWR-Journalist und ehemaliger ARD-Korrespondent in der Türkei und dort wurde gewählt. Der Gewinner der Wahl heißt Recep Tayyip Erdogan und bei seiner Vereidigung, da war auch Jens Stoltenberg da, der NATO-Generalsekretär, der wollte sicherlich für den NATO-Beitritt Schwedens werben, nehme ich mal an, deshalb ist er hingefahren. Oder was?
Ich denke auch, das war seine Aufwartung Erdogan gegenüber und Wertschätzung zu zeigen, Signal zu senden, natürlich, dass die Türkei wichtig bleibt, auch unter einer neuen Regentschaft von Erdogan natürlich. Unser Beitritt Schwedens ist für die NATO eine wichtige Sache, muss offenbar teuer erkauft werden. Also die Türkei hat ja immer gesagt, Schweden muss seine Terrorgesetze verschärfen oder Antiterrorgesetze. Das haben sie jetzt auch getan. Die sind seit Donnerstag in Kraft. Aber Erdogan hat ja auch verlangt, dass Terrorverdächtige ausgeliefert werden an die Türkei. Er weiß natürlich, dass das in einem Rechtsstaat wie Schweden nicht passieren kann per Regierungsanweisung, wie das in der Türkei der Fall wäre. Sondern er will natürlich was aushandeln und da geht es unter anderem darum, dass die Türkei eben F-16 Kampfjets kaufen darf. Sie war ja eigentlich schon am Programm des moderneren F-35 beteiligt sogar, ist dann da rausgeflogen, weil sie damals ein Raketensystem aus Russland angeschafft hat. Jetzt geht es für Erdogan letztendlich darum, den Preis möglichst hoch zu treiben und ich sag mal, Erdogan hat Zeit und die NATO wird es aber ganz gerne möglichst bald unter Dach und Fach bringen.
Ja, also es könnte sein, dass er seine Blockade gegen Schweden in der NATO bald aufhebt, wenn die Kriterien sind formal erfüllt, aber es muss wahrscheinlich der Preis noch bezahlt werden. Das ist ja tatsächlich ein Muster, das man bei Erdogan öfter schon in der Vergangenheit gesehen hat, nämlich so ein bisschen den Handel so weit nach oben zu treiben, um den Vorteil für sein Land zu maximieren. Wie steht es denn mit dem EU-Beitritt der Türkei? Der schwelt ja schon oder schwebt schon lange im Raum, aber eigentlich glaubt niemand mehr so wirklich daran.
Ja, der schwebt ja so als Eiswürfel im Raum seit einigen Jahren, wo eigentlich jeder in Europa sagt, solange Erdogan regiert, kann man das vergessen. Das wird sich jetzt auch nicht ändern. Manfred Weber von der konservativen Fraktion im Europaparlament hat ja gesagt, jetzt wäre der Zeitpunkt, das mal offiziell zu beenden. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Natürlich könnte man sagen, man macht sich jetzt mal ehrlich, weil das haben die Türkei und die EU eigentlich in den letzten Jahren so versäumt. Die Bindungen sind da natürlich. Die Türkei ist wichtig für Europa, Europa ist wichtig für die Türkei. Es gab ja vor Jahren schon damals durch Bundeskanzlerin Merkel den Vorschlag einer privilegierten Partnerschaft statt eines Beitritts, aber sie konnte auch nie so richtig erklären, was das ist. Wir haben ja schon eine Zollunion haben wir ja schon. Die Türkei würde die gerne ausweiten auf den Dienstleistungssektor. Es geht um Visafreiheit für Türken in Europa. Das kann man im Moment völlig vergessen, glaube ich, nach dem Wahlausgang. Aber die beiden werden weiterhin eng verbunden sein. Ein EU-Beitritt der Türkei ist überhaupt nicht in Sicht. A, würde es in Europa, glaube ich, niemand wollen. In Frankreich braucht es eine Volksabstimmung dafür. Das ist unrealistisch. Frankreich würde als zweitgrößter EU-Staat plötzlich auf Platz 3 landen. Spanien will weiterhin Tomaten verkaufen, die Türkei auch produzieren kann und wahrscheinlich besser und billiger. Und die Türkei müsste Macht an Brüssel abgeben. Und das ist, glaube ich, auch nicht das, wozu Erdogan bereit wäre.
Aber ich verstehe dich da richtig, das ist eigentlich ein Prozess, der von beiden Seiten auch nicht mehr so richtig vorangetrieben wird. Also die Türkei ist ja Mitglied der NATO, des Europarats, nach wie vor EU-Beitrittskandidat. So richtig, also eine gute Beziehung zur Türkei ist eigentlich unverzichtbar. Es geht gar nicht anders. Also es wäre eher ein Fehler jetzt, weil viele ja jetzt fordern, wir müssten der Türkei gegenüber jetzt härter auftreten.
Naja, dann kann die Türkei natürlich gegenüber uns auch härter auftreten. Also das ist diplomatisch schon schwierig. Man kann natürlich konsequenter werden und Europarat war ein gutes Stichwort. Es gibt Urteile, dass eben Osman Kavala und Herr Demirtas von der HDP freigelassen werden müssten. Die Türkei richtet sich danach. Das schreit natürlich nach Sanktionen einerseits. Auf der anderen Seite ist Deutschland natürlich immer sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, dass man sich möglicherweise mehr Flüchtlinge einhandeln könnte, die Türkei mehr oder weniger zurückhält jetzt noch. Mhm. Also man wird nicht drum rumkommen, miteinander zu reden. Und ich glaube, deshalb hat ja auch Bundeskanzler Scholz Erdogan sehr schnell gratuliert, ihn nach Berlin eingeladen, um das auf einer praktischen Arbeitsebene möglichst gut zu wuppen, was für beide Länder eben wichtig ist und da auch einen Interessensausgleich herzustellen.
Die Türkei hat gewählt, übrigens erstmals in 2 Wahlgängen die Präsidentschaftswahl. Über die sprechen wir mit dem ehemaligen ARD-Türkei-Korrespondenten, mit Christian Puttgereit. 5 weitere Jahre Recep Tayyip Erdogan. Was bedeutet das für das deutsch-türkische Verhältnis?
Es bleibt spannend und es wird auch angespannt bleiben. Wir kennen Erdogan ja, er wird alles tun, was ihm und der Türkei nützt. Es ist auch schon aus seiner Antrittsrede quasi herauszuhören gewesen, dass es weiterhin Spannungen Richtung Europa geben kann, zum Beispiel auch Richtung Griechenland, wo ja Deutschland indirekt involviert ist, sage ich mal. Wir werden weiterhin so Flüchtlingsthematik mit Erdogan aushandeln müssen. Und es ist ganz interessant zu sehen, dass es eben auch schon Reaktionen gibt. Mit dem Wahlausgang hat man offenbar die Visa-Regeln für Türken, die nach Europa wollen, in den Schengen-Raum, oder handhabt die wohl eher restriktiver. Das wird offiziell nicht bestätigt, aber das ist, was viele uns berichten, dass Menschen eben, die vorher noch problemlos ein Visum für den Schengen-Raum bekommen haben, das jetzt nicht mehr kriegen. Dahinter steht wohl, dass wirklich viele Türken das Land verlassen wollen. In einer Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung haben halt 63% der jungen Leute gesagt, sie würden das Land gerne verlassen. Das war jetzt vorher auch nicht so viel weniger, aber es ist schon klar, es wird nicht einfacher werden, dadurch, dass man es mit jemandem zu tun hat, den man eigentlich gut kennt.
Viele rechnen ja jetzt auch mit einer Auswanderungswelle. Es gibt auch viele politisch Inhaftierte mit türkischem Pass, die eigentlich im Ausland leben, die sich kritisch geäußert haben zum Erdogan-Regime. Wird es für die leichter oder eher schwerer werden? Wird er unterm Tisch die Daumenschraube noch weiter anziehen?
Also ich denke mal, er wird im Inland die Daumenschrauben eher anziehen, um auch seine Macht zu konsolidieren, weil diese 52% im zweiten Wahlgang sind nichts, was ihn so sicher sein lassen dürfte, dass er wirklich Herr über alle Strömungen in dieser türkischen Republik, die ihr 100-jähriges Bestehen gerade feiert, in den Händen hat. Außenpolitisch denke ich, er tut eben das, was ihm und der Türkei nützen wird.
Hm. Wir müssen nochmal, kommen wir mal zurück nach Deutschland und sprechen über das Wahlverhalten der Türken in Deutschland. Das hat für viele Diskussionen gesorgt. Knapp 65% der in Deutschland lebenden Türken haben für Erdogan gestimmt. Manche sprechen da sogar von einem wahlentscheidenden Faktor. Das muss man, glaube ich, so ein bisschen vorsichtig bewerten. Für dich als Türkei-Kenner, wie ist diese hohe Zustimmung für dich zu bewerten?
Also man muss das, glaube ich, ein bisschen nüchtern betrachten. Erstmal wahlentscheidend. Es waren eben 500.000 ungefähr, die in Deutschland für Erdogan gestimmt haben. Der Abstand zwischen beiden Kandidaten in ungefähr 2,5 Millionen. Also es war nicht wahlentscheidend alleine. Man muss aber sehen, wer sind die Menschen, die hier mit türkischen Wurzeln wahlberechtigt sind. Das sind erstmal welche, die ihren türkischen Pass behalten haben, die noch nicht gesagt haben, hey, wir fühlen uns in Deutschland so wohl, dass wir den deutschen Pass haben möchten und den türkischen abgeben. Das sind dann eher Leute, die sich mit der Türkei identifizieren und die dann eben sicherlich auch mehr konservativ eingestellt sind, weil sie eben diese Bindung zum Land behalten. Und natürlich konservativ heißt, man wählt eher Erdogan.
Entlässt die Türkei ihre Staatsbürger überhaupt aus der Staatsbürgerschaft? Viele Länder in der Region tun das eigentlich
so. Man kann das machen. Also ein Freund von mir hat mit großen Freuden seinen türkischen Pass abgegeben damals und sagt, endlich bin ich Deutscher. Andere behalten ihn. Das hat manchmal aber auch Gründe wie Steuerrecht, Erbschaftsrecht und so weiter. Da gibt es rationale Gründe für. Es gibt so ein Zwischending, das ist die Mavi-Karte, die blaue Karte, wo man sowas regeln kann. Aber die Menschen, die eben zu uns gekommen sind als Gastarbeiter, damals kamen eher aus den ländlich geprägten konservativen Regionen in der Türkei. Und wenn man jetzt mal sagt, das ist familienmäßig vielleicht auch so das Mindset geblieben über die verschiedenen Generationen, dann verwundert es auch nicht, dass diese Menschen dann eher konservativ wählen. Also das ist ja ein Phänomen, was wir vielleicht in Deutschland auch manchmal beobachten können. Und man erlebt die Türkei vielleicht einmal im Jahr im Urlaub und sieht, wow, da hat sich viel entwickelt. Es sind neue Straßen gebaut worden, neue Krankenhäuser. Man kommt mit dem starken Euro in die Türkei und hat eine hohe Kaufkraft. Und das gibt natürlich ein positives Bild dessen, was unter Erdogan entstanden ist.
Also man muss auch das differenziert betrachten, das Wahlverhalten der in Deutschland lebenden Türken. Die Kritik von zum Beispiel Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir oder auch dem baden-württembergischen Finanzminister von Daniel Bayers, die haben ja die hier lebenden Türkinnen und Türken deutlich kritisiert. Ist das ein bisschen übertrieben aus deiner Sicht?
Ja, schon. Das ist natürlich ein bisschen Vorwärtsverteidigung, glaube ich auch, weil es eben ja auch das Argument gibt, dass man sagt, okay, die deutsche Integrationspolitik hat jetzt nicht dazu geführt, dass die Leute sich hier so wohlfühlen, dass sie sagen, was gebe ich die Türkei noch an? Ich bin Deutscher, lebe hier, zahle hier Steuern und wähle hier. Sondern man hat vielleicht immer noch eine Möglichkeit offen gelassen für jemand wie Erdogan, der eben auch zu den Deutsch-Türken kommt und ihnen das Gefühl vermittelt, hey, in Deutschland will man euch vielleicht nicht so, aber ich stehe zu euch. Mhm. Also das sind sicherlich auch Versäumnisse der deutschen Politik. Nicht allein, ist überhaupt keine Frage. Und natürlich ist die Frage, wähle ich in einem Land, in dem ich nicht lebe. Also ich muss diese Konsequenz meiner Wahl letztendlich nicht selber ertragen, aber ich nehme es mir raus, das für andere zu entscheiden, das finde ich grenzwertig.
Aber das ist die Frage von Sascha Konietzko aus Stuttgart, der fragt, wenn man einen Wahlkampf in Deutschland für die Türkei verbietet, warum verbietet man dann auch nicht die Wahl für die Deutsch-Türken in der Türkei? Die sollten ja auch nicht wählen dürfen.
Naja, dann hätte man ja auch die Wahlen für die Deutschen in der Türkei beispielsweise verbieten müssen und wir wissen auch, dass Auslandsdeutsche auch eher konservativer wählen. Ich hätte dann in der Türkei auch nicht mich an der Bundestagswahl beteiligen können. Ich hätte lieber in der Türkei gewählt, weil ich da gewohnt habe dann. Das muss ich ganz ehrlich sagen, aber man kann Wahlen nicht einfach verbieten.
Du wirst es weiter beobachten, da bin ich mir ganz sicher. Christian Buttgereit, vielen Dank für deinen Besuch in SWR1, Leute.
Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.